Deutschlandfunk Kultur. Literatur.
Ganz herzlich willkommen, Aleida Aßmann. Jan Aßmann, ja. Eine Stunde reden wir noch über Gegenwart lesen und über Generationen. Frau Aßmann, Sie haben gerade erwähnt, so ganz beiläufig, ganz nebenbei, Sie seien Teil der 68er-Generation. Sie sind Jahrgang 47, darf ich verraten, deshalb, weil man das auch nachschlagen kann im Netz. Jan Aßmann, Sie sind Jahrgang 38. Der Soziologe Heinz Bude, wenn ich mich recht erinnere, taxiert die 68er-Jahrgänge so zwischen Jahrgang 38 und 47. Sind Sie beide tatsächlich 68er oder?
Also nach Heinz Bude sind wir es eigentlich nicht. Ich war mal auf einer Tagung bei ihm und habe Folgendes gesagt. Normalerweise sagt man 1940 bis 50 sind die 68er und Jan gehört noch zu den Kriegskindern 30 bis 40. Und ich habe auch auf dem Unterschied bestanden, weil ich sagte, wir haben ein ganz anderes Verhältnis zu unserer frühen Kindheit. Ich muss wirklich sagen, dass diese 9 Jahre Zeitdifferenz das, was man vielleicht das Körpergedächtnis nennt, vollkommen anders geprägt haben. Es ist wie eine epochale Differenz zwischen uns.
Können Sie das auf der anderen Seite des Grabens bestätigen,
Herr Aßmann? Ja, also ich habe vom Dritten Reich genug mitgekriegt, dass mir der Schrecken in den Knochen steckt. Ja, das habe ich vor allen Dingen, meine Mutter hat mich damit angesteckt, die hat immer Feindsender gehört. Wurde auch mal von der Gestapo verhört, die lebte etwas leichtsinnig und mit einem leidenschaftlichen Hass gegen die Nazis. Ja. Und diesen Terror, diese Atmosphäre, dass man ständig in Angst lebt, denunziert zu werden und so weiter. Und auch der Abscheu vor einer Ideologie, die einen zu einem bestimmten Denken zwingt, den habe ich als Kind durchaus so subkutan mitbekommen. Und so gehöre ich in gewisser Weise zu einer Generation, die aus 1945 aufgetaucht ist, mit dem Willen raus aus den Ideologien, rein in ein freies Denken, rein in die Freiheit. Ja. Also ich meine, ich war bei Kriegsende 7 Jahre, das darf man jetzt nicht zu wörtlich nehmen, aber subkutan steckt das drin.
Ja.
Und so habe ich die 68er vor allen Dingen als ideologisch verbohrt wahrgenommen. Jetzt kommen die wieder und wissen, wo es lang geht und schreiben vor, Marx von vorn bis hinten zu lesen und so weiter. Auch noch Engels, auch die ganze Mega, die Marx-Engels-Gesamtausgabe und so weiter. Das war mir in der Seele zuwider. Und auf der anderen Seite, natürlich gehörte ich zu denen, absolut in der Universität, die alte Zöpfe bekämpften, die Ordinarien Universität verabscheuten. Ich habe da auch noch gedient, muss man sagen, schwer gedient als Assistent, als Kofferträger meines Chefs, der eben die Dias schob, nicht nur schob, sondern zusammenstellte, sondern auch die ganze Sekundärliteratur für eine Vorlesung las und ihm dann so einen Report erstattete am Tage vorher und so weiter. Also ich habe wirklich schwer gedient und hatte viel Verständnis für diesen Willen, das abzuschaffen. Also ich gehöre dazu und gehöre nicht dazu.
Gibt es denn aus Ihrer Kindheit, Jan Aßmann, tatsächlich auch Erinnerungen noch an die Kriegszeit, also 38 bis 45 ja, beispielsweise ja. Lärm, also Fliegerlärm ja. Oder Nahrungsknappheit
Sirenen.
Oder
ja.
Sowas?
Der Sirenenlärm ist mir so unter die Haut gegangen, dass immer, wenn ich sowas höre, es passiert ja selten. Ja. Also früher wurden noch ab und zu mal so Sirenen getestet, als wir in Israel waren, da ertönt die Sirene für diese 2 Minuten Stillstehen, Erstarrung beim Holocaust-Gedenktag. Und das geht mir durchaus immer noch unter die Haut. Dieser lange Ton an sich war etwas Friedliches, das heißt Entwarnung. Ja? Während die Vorwarnung und die Hauptwarnung, das waren Wellen. Aber ich muss auch gestehen, ich war halt zu klein, um den Krieg so richtig als ein politisches Ereignis wahrzunehmen. Es war einfach aufregend. Ich hatte auch keine Angst. Es war einfach aufregend. Es war eine für mich mit großen Erlebnissen verbunden, diese Nächte im Keller, wenn die Erwachsenen erzählten, was die sich erzählten, weil das so viel interessanter als was man so in den Kinderbüchern hörte. Und diese Befreiung vom Mittagsschlaf, wenn die Sirene zur Hauptwarnung, dann musste man ja in den Keller. Ja. Und dann kam die Schule und auch da natürlich, wenn der Alarm kam, wurde man nach Hause geschickt, was ja ganz schön leichtsinnig ist. Nicht? Ich hatte einen Schulweg von 1/2 Stunde und da war Hauptalarm und so weiter. Alle waren in ihren Luftschutzkellern. Aber immerhin, es war auch ein, es war dieser Weise auch ein Erlebnis. Und es war auch ein ästhetisches Erlebnis durch diese sogenannten
der Sirenenalarm und das,
oder? Ja, das war also nicht ästhetisch, das war einfach, aber die sogenannten Christbäume, also die Leuchtkugeln, die die Alliierten in den Himmel setzten, ja, vor einem Bombenangriff, um die Szene zu beleuchten. Es war ja Verdunklung. Und,
in welcher Stadt spielt das alles?
Lübeck. In Lübeck. Ja, Lübeck. Lübeck wurde nur einmal zerstört. Aber die Geschwader, die dann nach Deutschland einflogen, ins Ruhrgebiet, nach Berlin und so weiter, die flogen immer von England aus über Lübeck ein. Deswegen war da ständig Alarm. Passierte wenig, aber eigentümlicherweise wurden auch oft diese sogenannten Christbäume gesetzt. Und das war für kindliche Augen etwas Wunderschönes. Ja, also ich muss mich entschuldigen dafür, aber ich kann das im Nachhinein natürlich nicht ändern.
Nein, aber du kannst noch was hinzufügen in puncto Körpergedächtnis, dass der Krieg für dich vielleicht ein Spektakel war, aber der Nachkrieg sicherlich nicht. Dass es da sehr viele Dinge gab, die du einfach gesehen hast und die durchaus traumatisierend waren und die dich in eine Verfassung auch versetzt haben, dass diese Erinnerung also bis heute bei dir ist und in dir drin steckt. Also auch eine sehr starke Erschütterlichkeit und Ängstlichkeit vor Gewalt und Exzess.
Ja. Und das ist ebenfalls noch in Lübeck? Oder
ja, schon? Das war eine Periode der Anarchie, wo eben wirklich man mit Mord und Totschlag rechnen musste.
Die mit dem 8. Mai 1945 begann oder später? Oder
nein, also mit dem 8. Mai 1945 begann die Besatzung. Und zwar die Engländer dort. Und die schickten erst einmal, so wie die Amerikaner ihre Schwarzen vorausschickten, schickten die Engländer ihre Schotten voraus. Die zogen da ein mit Dudelsack in diesen Röcken. Ja. Und ich war begeistert. Ich lief da immer mit, wenn die einmarschiert, lief neben denen her. Hab das bewundert, diese Dudelsäcke. Aber nach 14 Tagen rückten die wieder ab und überließen Lübeck marodierenden Scharen, also auch nicht nur, das waren auch keine Engländer. Ja.
Aber da sind wir immer noch im Jahr 45.
Da sind wir im Mai, Juni, Juli 45. Da war mein Vater noch Krieg in der Gefangenschaft, meine Mutter mit mir allein. Es dauerte eine gewisse Zeit, bis die Engländer dann richtig übernahmen. Da wurden wir auch aus unserer Wohnung rausgeworfen. Und dann begann dieser ganz strenge Winter, 45, 46, wo also die Leitungen einfroren, kein fließend Wasser, wo man bis in Mai hinein taut, die dann erstmal nicht auf und es kamen Wagen mit Wasser und ein unbeschreiblicher Hunger. Aber auch das hatte sehr interessante Seiten. Als wir da aus unserer Wohnung rausgeworfen wurden, fanden wir Quartier auf einem Schiff. Und in der Steuermannskabine konnten wir dann wohnen, also damals noch meine Mutter und ich. Das war das goldene Zeitalter meines Lebens, muss ich sagen, da auf diesem Schiff.
Und wenn Sie sagten Mord und Totschlag?
Also ich habe das so mit angesehen vom Fenster aus. Und natürlich nicht verarbeitet, wenn ein Kind sowas sieht. Und das steckt halt tief drin.
Hans-Ulrich Gumbrecht hat so ein Buch geschrieben über die Nachkriegszeit vor 4, 5, 6 Jahren. Und was ich davon vor allem in Erinnerung habe, sind zwei Sachen, dass es ihm da sehr darum ging, die Nachkriegszeit in Würzburg nicht zuletzt als Phase des Übergangs. Also irgendwie, man spürt die ganze Zeit den Übergang. Was Altes ist weg, aber was Neues ist noch nicht da. Und auch eine gewisse Regellosigkeit.
Ich möchte jetzt aber doch aus meiner Erinnerung eine Lanze brechen für die Nachkriegszeit.
Ja.
Also wie gesagt, es wurde furchtbar gehungert. Man war seines Lebens nicht sicher. Aber es herrschte eine unglaubliche geistige Intensität. Also bei meiner Mutter waren dauernd intellektuelle Musiker, Freunde zu Besuch, die Gespräche. Das war von einer Intensität und Lebendigkeit, die es dann nie wieder gab. Also das muss man auch sagen, dass Entbehrung ja sehr viele geistige Fähigkeiten freisetzt.
1968 beginnt ja eigentlich schon 1967.
Ja.
Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sind Sie, Jan Assmann, da in Ägypten gewesen, oder?
Ja, nicht am 2. Juni. Nicht am 2. Juni. Da gräbt man nicht in Ägypten, das ist zu heiß. Nein, ich habe das durchaus mitbekommen,
ja,
wenn nur
aber
ohne Sorgen.
Ja. Dennoch, jedenfalls nicht im Studentenstatus.
Ja,
und diese 9 Jahre Differenz bedeuten unter anderem auch, dass ich immer genau in der Zeit studiert habe, während du schon deinen Doktor hattest und damit schon verbeamtet fast.
Ja, das nicht. Das
nein, aber jedenfalls schon auf einer ganz höheren Stufe stand. Übrigens, die Sache mit dieser Übergangszeit in der Nachkriegszeit, das kann ich noch ganz gut erinnern. Also zunächst mal bin ich kriegsschadenfrei aufgewachsen, kann das auch vergleichen mit meinen älteren Geschwistern. Habe aber noch in Erinnerung diese chaotische Situation, dass ständig Leute ins Haus kamen, die irgendwas mitbrachten, einem schnell verkaufen wollten. Meistens waren das Stoffe, die sie anzündeten, um zu zeigen, was für gute Stoffe es waren. Das wollten sie loswerden, um ganz schnell Geld zu machen, weil sie nach irgendwie Übersee wollten. Und dieser Turbulenz, die da herrschte, dass die Leute nicht am Ort blieben, sondern dass sie hin und her strebten, das habe ich mitgekriegt, auch dass es nicht sehr behütet vor sich ging. Also es passierte sogar, dass ich auf einen Leiterwagen von jemand landete, der mich mitgenommen hat und es einer Freundin des Hauses, die gerade bei uns zu Gast war, zu verdanken ist, dass sie hinterher gelaufen ist und mich wieder zurückgeholt hat. Also das ist auch so eine Schreckensgeschichte, die etwas mit dieser chaotischen Frühzeit zu tun hat.
Sie leben heute in Heidelberg unter anderem und Ihre Kindheitsgeschichte spielt wo?
In Heidelberg.
Auch in Heidelberg.
Ja, schon in Heidelberg, ja. Jedenfalls meine Schulzeit war dann eher ungewöhnlich, weil ich in einer Schule war, die von einem Opfer des 20. Juli gegründet wurde und deswegen die NS-Zeit die ganze Zeit thematisiert wurde in dieser Schule, sodass das ein bisschen außergewöhnlich war. Aber als ich dann anfing zu studieren, kam ich sofort in diese Hochzeit hinein. Und hatte auf der einen Seite...
Das war 66.
Also ich fing an 66 zu studieren, 67 war dann das entscheidende Jahr, wie Sie genau sagen. 68 war ich in Tübingen und da ging es genauso hoch her. Und ich habe so eine Haltung gehabt, dass mich das sehr fasziniert und interessiert hat, was passiert. Und ich dachte, ich bin jetzt Geschichtszeugin, ich muss das alles aufschreiben, aufheben, das wird nochmal gebraucht.
Auch in Heidelberg?
In Heidelberg war es genauso wie in Tübingen. Und habe Flugblätter gesammelt, bin in diese K-Gruppen gegangen, habe mit den Leuten diskutiert und so weiter. Habe mich aber nicht so richtig reinziehen lassen. Das ging schon deswegen nicht, weil ich immer jedes zweite Semester in Ägypten eine Auszeit nahm und wir dort zusammen in der Wüste ausgegraben haben. Deswegen war da schon ein Riegel vorgeschoben. Man hatte immer wieder eine große Distanz zu dem Geschehen, zu dem man auch wieder zurückkehrte. Also deswegen bin ich da höchstens eine halbierte 68erin geworden und gehörte einfach nur zu denen, die diese Demonstration alle miterlebt haben. Ich war auch auf dieser Straße, aber im Gegensatz zu dir, der du da schon in etwas sicheren und entfernteren Gefilden lebt es.
Immerhin, wir haben 68 geheiratet.
Ja. Das ist natürlich der Skandal. Also,
das ist eine ganz ironische Pate eigentlich. Ja. Nicht auf der Demonstration gewesen. Ja. Können Sie, Frau Aßmann, vielleicht ein bisschen noch charakterisieren, mit was für einer Strömung von 68 Sie da zu tun hatten? Also waren das jetzt eher Leute, die sich mit Musik und Drogen beschäftigt haben oder die demonstrieren gegangen sind? Oder Sie sagten gerade, K-Gruppen besucht, Diskussionszirkel, die irgendwie pendelten zwischen Marx auslegen und Parteiorganisation.
Genau, weil ich schon sehr in Richtung bürgerliche Existenz tendierte und wir dann auch heirateten, bin ich da in dem Drogensumpf nicht untergegangen, habe aber mich sehr für diese Lesegruppen interessiert, habe an denen teilgenommen, bin oft bei den Demos gewesen, auch bei den nächtlichen Abstimmungen, die so ewig lange dauerten, mit Hammelsprung endeten und solchen Sachen. Aber immer aus dem Gefühl heraus, ich muss mitbekommen, was hier passiert. Nicht aus einem Engagement für die Sache, muss ich sagen, weil mich die Themen einfach langweilten. Ich las in der gleichen Zeit Warburg, entdeckte ich für mich. Der war gerade das Buch über Melancholie erschienen.
Den Kunstwissenschaftler.
Den Kunstwissenschaftler, ja. Und habe einfach ganz andere Vorlieben entwickelt für die englische Literatur, da ich englische Literatur studierte. Und da kam ich auch sehr weit raus aus Deutschland und war eigentlich nicht so zeitgenössisch vor Ort, sodass ich das mehr aus einer Beobachterperspektive erlebt habe.
Ja. Sie haben, Jan Aßmann, gerade gesagt, Sie gehörten nicht dazu und doch ein bisschen dazu. Worin bestand denn das doch ein bisschen dazu, wenn Sie doch 68 schon in Ägypten vor allem waren, wenn Sie 68 geheiratet haben und, so wie es jetzt klang, doch schon klar auf dem Weg zur Professur auch gewesen sind?
Ja, also alles, was die Entstaubung und Enthierarchisierung der Universität betrifft. die Ordinarien, Universität, die Institute, dieses, sagen wir mal, Herrschaftsgehabe der Institutsdirektoren, das ging mir alles sehr contre-coeur. Und dann war ich natürlich auch völlig einverstanden mit der, sagen wir, ja, Entlarvung brauner Kontinuitäten. Das war ja auch in der Universität damals noch durchaus greifbar, wie viele Professoren da ihre braune Vergangenheit hatten. Und obwohl mir da auch manches schon zu weit ging, es gab ja auch Leute, die sehr interessante Bücher schrieben, die, ich denke jetzt nur an den Ethnologen Mühlmann zum Beispiel, der hat halt auch im Dritten Reich kompromittierende Sachen geschrieben, die man ihm jetzt in den Kopf warf, unter völliger Verkennung der bedeutenden Dinge, die er danach geschrieben hat. Ja. Also das ging mir auch ein bisschen zu weit, aber im Grunde war ich einverstanden damit, dass das aufgearbeitet wird. Und die Universität Heidelberg hatte eine besonders intensive braune Vergangenheit und tendierte durchaus dazu, das zu verdrängen und zu vertuschen. Das kam jetzt alles ans Licht, das war in Ordnung. Aber wie gesagt, die Ideologie war mir in der Seele zuwider.
Diese Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, hat die tatsächlich um 68 so eine große Rolle gespielt oder ist das etwas, was wir eher im Rückblick darin sehen?
Meiner Meinung nach schieben wir denen jetzt ganz viel zu, was auch anderen. Die Ehre gebührt auch anderen oder die Anerkennung. Und gerade wenn du davon sprachst, die Befreiung und die Möglichkeiten, alles neu zu gestalten, das waren ja nicht nur die 68er, die ja damals sehr jung waren, also jünger als du, und die ganz andere Ideen im Kopf hatten. Also das war eine Protestpartei, die revoltierte, die natürlich auch die Welt total verändern wollte und das auch mit Gewalt, die in der Regierung, in der sie lebte, in dem Land, in dem sie lebte, die für einen faschistischen Staat hielt und dagegen opponierte. Also das war insofern jetzt nicht unser Kampf. Aber ich möchte gern eine Generation jetzt noch mal nennen, die hier nie miterwähnt wird. Und ich fange mal an mit einem Wort von Rolf Dahndorf, der bei einer 40-jährigen Gedenkfeier oder Jubiläum der Uni Konstanz gesagt hat, die 60er Jahre, das war die Zeit eines großen Aufbruchs. Und dann fügt er hinzu, Uni, ich meine jetzt nicht die späten 60er Jahre, sondern die frühen 60er Jahre. Davon redet überhaupt niemand. Das ist in den Medien überhaupt kein Thema. Und das ist aber eine Zwischengeneration, die ich für ganz, ganz wichtig halte. Und es ist so, dass die 68er, dieser Begriff, so als eine Art Deckerinnerung jetzt epochal alle diese Dinge besetzt hält und ganz viel abdeckt. Und was sie abdeckt vor allem, ist die Leistung der sogenannten Flakhelfer-Generation. Das sind
die
nur drei Jahrgänge, die sind 26, 27, 28 geboren und sind als Schüler in den Zweiten Weltkrieg noch reingekommen. Zunächst an die Flakbatterien, Abwehrkanonen und dann in den Krieg, Arbeitsdienstkrieg und in die Gefangenschaft. Also haben das Pensum dann mitgemacht, sind zurückgekommen an ihre Schulen, mussten noch zwei Jahre Abitur machen hinterher. Und niemand hat je über das Kriegserlebnis gesprochen, was sie in ihrer Schulzeit sozusagen integriert hatten. Für diese Gruppe galten besondere Bedingungen, denn sie hatten noch keine Karriere. Sie waren zwar durchindoktriniert in der NS-Zeit als Pimpfe, schon von Anfang an in diesen Jugendorganisationen drin, aber sie hatten dann die Chance, als sie studieren sollten, also mit 18 Jahren, nochmal neu anzufangen. Das konnten ihre Väter und Älteren nicht, die ja alle schon sozusagen belastet waren und eine Karriere hatten. Diese Gruppe, würde ich sagen, es war die, die dann diesen Neubeginn richtig als ihr Generationenprojekt empfunden hat und in Angriff genommen hat. Und einer hat mir gerade noch mal bestätigt, in Heidelberg in der PH zum Beispiel, das war die 60er Jahre, diese frühe Aufbruchszeit war für ihn die Glückszeit schlechthin. Und da haben sie nicht Marx und Engels gelesen, sondern da haben sie Pädagogik zum Beispiel vollkommen neu aufgebaut. Und sie konnten endlich befreit, ja, völlig neue Studiengänge aufbauen, hatten große Spielräume. Die Institutionen warteten ja auf neue Impulse, die diese Generation dann einbrachte.
Und gilt das nur für die Universität oder auch außerhalb der Universität? Und gibt es Leute, die man kennt? Ich überlege gerade die ganze Zeit, Sie haben gerade so schön die Flakhelfer-Generation auf exakt drei Jahrgänge datiert. Aus dem Jahrgang 29 kennt man überraschend viele Menschen. Habermas ist, glaube ich, 29. Ach. Enzensberger ist, glaube ich, 29.
Genau, genau. Aber
Walser?
Walser ist 27. 27. Mein Vorgänger im Amt, Wolfgang Iser, ist 26.
Niklas Luhmann 27.
Es sind sehr, sehr viele dabei. Und es sind gerade die Institutionengründer, die ich jetzt mal nennen möchte. Eben Dahrendorf gehört auch zu ihnen. Die haben tatsächlich...
Ralf Dahrendorf, großer Liberaler, muss man auch sagen. Politiker wie auch Soziologe.
Und auch eben Gründer neuer Universitäten in den 60er Jahren. Und gleichzeitig auch Entrümpler von Fächern. Also ich bin dann die Schülerin dieser Lehrer geworden. Und mich hat sehr interessiert, was die gemacht hatten, während ich studierte. Und immer wenn ich einen interessanten Lehrer fand, habe ich dann gefragt, wann ist denn der geboren? Und der war entweder 26 oder 27. Und dann habe ich angefangen, diese Jahrgänge zu sammeln, wie andere Weine sammeln. Ich dachte, die muss man sich mal merken. Und das habe ich dann auch getan und habe mich sehr interessiert für diese Gruppe. Das Interessante an dieser Gruppe war, dass sie nie gemeinsam über ihre Vergangenheit gesprochen haben. Sie haben eine Säule sozusagen in der Gesellschaft des kommunikativen Beschweigens. Aber sie haben die Zukunft sozusagen gestaltet. Sie haben auf Kosten der Vergangenheit die Zukunft gestaltet, aber vielleicht mehr noch mit der Vergangenheit im Rücken die Zukunft gestaltet. Denn die hatten auch dieselbe Aversion, von der Jan gerade sprach, gegen Ideologie. Sie hatten Ideologie sozusagen völlig über und waren froh, etwas anderes zu tun. Und das, was sie dann angriffen und umsetzen, war das, was ich Modernisierungstheorie nenne. Also der Anschluss an die Demokratieentwicklung, die Bedeutung des Individuums, die Fächer, also weg von allem, was ihnen auferlegt worden war. Und dieser Ruck, der tatsächlich in den Institutionen langfristig dann sehr stark gewirkt hat, ist aber unscheinbar geblieben. Er ist nie mit großen Namen in Verbindung gebracht worden, weil es eben eigentlich das kollektive Werk einer solchen Generation war.
Aber trotzdem ein kollektives Werk.
Ja.
Also Helmut Schelsky sprach ja von der skeptischen Generation mit Bezug, nicht, auf diese.
Genau, er hat sie allerdings nur untersucht, als sie Jugendliche waren. Es ist merkwürdig, dass man Generationen immer festlegt auf ihre Jugendphase und nicht verfolgt, was sie dann tun. In diesem Fall kann man wirklich sagen, die Flak-Generation wurde besonders aktiv oder nachhaltig wirksam, als sie dann eben 30, 40 war. Das Interessante ist für mich, dass die 68er-Generation auch immer festgelegt wird auf die Jugendphase. Wir sprechen sofort wieder über das Jahr 67 oder 68. Aber wir denken nicht an die Jahre, an die 80er und 90er Jahre. Für mich hat diese Generation ja weitergelebt und für mich hat sie Entscheidendes in der Geschichte geleistet, 20 Jahre später. Und das ist, würde ich mal auf den Punkt bringen, sie hat diese deutsche Erinnerungskultur aufgebaut. Das sind diese Stützen.
Und zwar in den 80er Jahren?
Sie haben angefangen in den 80er Jahren, das war dann auch die Arbeit ihrer Institutionen, also die wurden dann Ärzte und so weiter, kamen in Kliniken und in Institutionen und fingen an zu fragen, was ist denn die Geschichte dieser Institutionen? Also das war dann eine sehr spezifische Aufarbeitung. Und sie haben dann auch als Künstler, Günter Demnig gehört ja auch dazu, haben sie angefangen, vor der Haustür die Geschichte ihrer Orte wahrzunehmen, nachzuforschen und zu dokumentieren. Und ich weiß noch, wie ich mal in Baden-Württemberg bei einer, in Rastatt war das, da kam mal so eine Gruppe zusammen, mit denen ich gesprochen habe. Das waren 77 Gedenkstätten in Baden-Württemberg. Nur eine davon hatte eine Stelle. Ja? Alles andere war Ehrenamt. Und da saßen diese Leute und in sozusagen etwas ausgeleierten Wollpullovern und angegraut und machten sich gerade Gedanken, wem geben wir eigentlich diese Aufgaben, die wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben, wem geben wir die weiter? Werden wir noch eine weitere Generation finden, die sich dafür auch interessiert? Wurde mir das auch so klar. Das ist wirklich die Leistung oder das Anliegen, man könnte auch sagen, der dringliche Lebensprojekt dieser Generation gewesen. Es ist genau diese Generation, die eben ein anderes Gesicht hat, wenn man sie anschaut, 20 Jahre später.
Und die deutsche Erinnerungskultur, wie die 68er sie maßgeblich mit aufgebaut haben. Ist es diese Erinnerungskultur, an der es dann irgendwann mal eine Art von Unbehagen gab, das Sie untersucht haben?
Das Unbehagen kam in der Tat dann von den etwas Jüngeren. Es ist ja interessant, wenn wir über Generationen sprechen, müssen wir aber auch immer gleich über Generationenkonflikte sprechen. Die 68er sind ja Teil eines Generationenkonflikts, nicht mit den Flak-Generationen, aber mit den Kriegsgenerationen ihrer Eltern. Und das Unbehagen kam dann von den Jüngeren zeitversetzt. Und die Jüngeren, um das so zusammenzufassen, fanden diese Erinnerungskultur dann bald viel zu platzgreifend, also und viel zu repetitiv. und stellten auch fest, dass sich die Politik das angeeignet hatte und zu ihrer Sache gemacht hatte. Damit war es dann nicht mehr subversiv, damit war es dann affirmativ. Das waren die Begriffe, in denen darüber verhandelt wurde. Also was affirmativ war, war schlecht, subversiv war gut. Also musste man dagegen sein, in dem Maße, wie sich das durchgesetzt hat. Aber
du hast doch, das fand ich eigentlich sehr überzeugend, festgestellt, dass das auch oft genau dieselben Leute sind, die in einer bestimmten Zeit, vielleicht Anfang der 80er Jahre, diese Erinnerung eingeklagt haben als einen subversiven Akt. Also die Regierung, die sich da totstellt, da überhaupt nichts unternimmt, die mal wachzurütteln. Also, und er als eine durchaus linke Bewegung von unten. Und die dann aber nach 20 Jahren später feststellen mussten, das war oben angekommen, nun wurde es von oben gestiftet. Also Volkert Knigge etwa.
Ja, Moment, der ist ja nicht 68er, der ist ja genau die jüngere Generation. Ach so, ich denke an Christian Schneider, Ulrike Jureit.
Gedenkstättenleiter in Buchenwald. Ja.
Genau, oder Harald Welzer. Das ist genau diese jüngere Generation, die dann gegen die 68er, dass diese Konfliktkonstellation hat, die dann aufgemacht. Die 68er musste sich dann mit den Post-68ern rumschlagen. Heinz Bude ist ja auch genau 10 Jahre jünger. Gehört er also auch zu den 68er-Kritikern. Das ist eine interessante Konstellation. Das hat dann wieder sozusagen Feuerfunken losgeschlagen. Aber das Interessante jetzt daran ist ja nun wirklich, dass das linke Unbehagen an der Erinnerungskultur, wie ich das mal nennen möchte, inzwischen einem rechten Unbehagen gewichen ist. Es ist auch vollkommen deutlich, ich dachte schon, pass mal auf, ihr Lieben, sehr schön, dass ihr euer Unbehagen artikuliert. Aber
können Sie diese beiden mal kurz gegeneinander erhalten? Genau. Also was ist das linke und das rechte Unbehagen?
Und ich dachte damals schon, im Grunde formuliert ihr ja damit auch euer Unbehagen oder die Gründe für die diese Erinnerungskultur gänzlich abgeschafft haben wollen. Ich würde mal sagen, die Linken, die wollten eine bessere oder lebendigere oder subversivere Erinnerungskultur. Ich möchte in Klammern sagen, an jeder Erinnerungskultur ist sehr viel auszusetzen. Das soll sich nicht feiern und einfach wiederholen und stabilisieren, sondern das muss ja immer wieder auf die aktuelle Situation neu eingestellt werden.
Erinnerungskultur meinen Sie?
Erinnerungskultur ist ein Vorgang.
Ja, vielleicht können wir ganz kurz mal versuchen zu konkretisieren, was Erinnerungskultur überhaupt ist. Ja. Gedenkreden zum 8. Mai halten.
Ja, Stolperstein.
Also ich würde mal sagen, dieser Begriff, der ja tatsächlich auch eine neue Sache benennt, bedeutet, dass es zum ersten Mal in der Geschichte eine Form gibt, sich als Kollektiv zu erinnern und dabei sich auch auf die Verfehlungen und die Verbrechen der eigenen Geschichte zu beziehen. In aller Regel funktioniert das nationale Gedächtnis sehr monologisch, ausschließend, kümmert sich nicht um die Nachbarn und was sie erlebt haben, sondern schränkt sich vollkommen auf eine Perspektive ein. Und in der Regel sind es 3 Perspektiven, die da gut passen. Das eine ist der Sieger, der das Böse überwunden hat. Das zweite ist der Widerstandskämpfer, der dagegen gekämpft hat. Das dritte ist das passive Opfer, das es erlitten hat. Also mit all diesen Positionen kann sich ein nationales Kollektiv sehr gut anfreunden. Aber nicht mit der Rolle eines Täters, dem Verbrechen zuzuordnen sind oder sie sich zuzuschreiben hat.
Erinnerungskultur, entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie nochmal unterbreche, in dem Sinne, ist das was aus dem 20. Jahrhundert oder aus dem 19. Jahrhundert oder gibt es Erinnerungskultur sogar schon im Altertum, sei es das Griechische oder sei es das Ägyptische?
Inzwischen ist es so, dass dieser Begriff vollkommen schwammig und diffus verwendet wird. Es bringt aber, glaube ich, nicht sehr viel. Wir haben jetzt einen neuen Begriff, er wird auf alles angewandt. Ich würde mal sagen, wenn wir wieder zurückkommen auf den Moment, wo das entsteht, eben in den 80er, 90er Jahren, dann ist es ein neues Phänomen und diese Erinnerungskultur unterscheidet sich von den früheren Formen, die es immer gegeben hat, tatsächlich in die Vergangenheit hineinreichen und die man vielleicht die staatliche Gedenkpolitik nennt oder wie auch immer, dadurch, dass sie selbstkritisch ist. Das ist das, warum wir dafür einen neuen Begriff inzwischen wählen und nicht einfach von Geschichtspolitik sprechen. Es ist ein Differenzmerkmal drin und diese Differenz schließt auch ein, dass sich die Erinnerung mit den Erinnerungen anderer Nationen in Beziehung setzt, dass sie sozusagen aufnimmt, wie die anderen das eigene Verhalten gesehen haben. Also genau das, was in Polen zum Beispiel jetzt gerade wieder ausgeschlossen wird. Man darf über Polen nur noch in einer dieser sanktionierten Rollen sprechen, also als Opfer oder als Held, aber auf keinen Fall in irgendeiner Form, dass die nicht heroisch und positiv ist und damit das positive Selbstbild des nationalen Kollektivs stärkt. Also das sind deutliche Zeichen, dass diese Erinnerungskultur inzwischen schon ziemlich wieder auf dem Rückgang ist in Europa und von etlichen Nationen schon nicht mehr praktiziert wird.
Also Erinnerungskultur ist auch selbstreflexiv im Gegensatz zum Vergangenheitspolitik beispielsweise.
Ja. Vergangenheitspolitik ist so, dass die Nation braucht eine Geschichte, um sich eine Identität zuzulegen. Und diese Geschichte wird so selektiv strukturiert, dass sie zu einem Sockel wird, auf dem das eigene Ich größer wird. Und das ist einfach das Interesse, warum man überhaupt sich für Geschichte interessiert. Deswegen müssen die Kinder in den Schulbüchern diese Geschichte lernen. Das hat immer einen selbstglorifizierenden Charakter. Es stärkt das Individuum und die Gruppe. Das ist die Grundvoraussetzung, die immer gegolten hat. Und dagegen setzt sich diese kritische Perspektive einer neuen Erinnerungskultur. Und die hat sehr viel mit Europa zu tun. Denn Europa bildet einen Rahmen, erstmal. Erstens muss man sagen, Europa stammt ja aus zwei Weltkriegen heraus und aus dem Holocaust, also aus einer ganz dramatischen Schreckensgeschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und dass Europa entstanden ist, ist eigentlich ein Wunder, dass es gelungen ist, aus dieser Geschichte heraus plötzlich so viele Diktaturen gab es, plötzlich Demokratien zu schaffen, dass das Experiment der Amerikaner in Deutschland gelang. Auch ein kleines Wunder, dass es gedreht werden konnte, dass es plötzlich friedliche Nachbarn gab, dass man miteinander kooperierte. Natürlich war es zunächst mal gedacht als eine Wirtschaftskooperation. Und die Alliierten hatten auch Hintergedanken, die brauchten eine starke Allianz im Kalten Krieg. Aber dass sich Europa so entwickelte, war zunächst mal ein Wunder. Und nun haben wir ein Europa der vielen Nationen, in dem man eben nicht mehr monologisch erinnern kann. Um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Nationen in Europa haben es schwer, weil sie um sich herum in einem engen Verbund die anderen Nationen haben, mit denen sie in Beziehungsgeschichten drinstecken.
Da Sie nun nach der Vergangenheit fragten.
Ja, allerdings
ja. Auch. Ja, also als wir unsere Theorien über das kulturelle Gedächtnis entwickelten in den 80er Jahren, da haben wir unterschieden zwischen Gedächtniskunst und Erinnerungskultur und haben diesen Begriff eigentlich jedenfalls in unserem Horizont erfunden. Bis dahin wurde unter Gedächtnis im kulturellen Sinne eigentlich immer die Ars Memorativa, die Gedächtniskunst verstanden. Ja, also Francis Yates und dem wollten wir nun gegenüberstellen etwas ganz anderes, eine ganz andere Form, sich an die Vergangenheit zu erinnern. Und in meinem Buch über das kulturelle Gedächtnis habe ich die typische Urszene der Gedächtniskunst, das ist also der Dichter Simonides, der eben seine Topoi räumlich anordnet und dadurch erinnern kann, gegenübergestellt einer anderen Urszene. Und das ist in der Bibel, wo eben Sachor, erinnere dich, das zentral die Zentralforderung ist und im Buch Deuteronomium etwa beschrieben wird, wie ein Volk sich erinnern muss an den Bundesschluss, an den Austausch aus Ägypten, an das Gesetz. Und diese Form der Erinnerung an eine normative Vergangenheit, ja, die habe ich in dem Buch in Gegenüberstellung zu der Gedächtniskunst Erinnerungskultur genannt. Und Aleida hat in ihrem Buch Erinnerungsräume unterschieden zwischen Ars und Vis.
Wobei Ars, Gedächtniskunst, wenn du das sagst, muss man kurz erklären, das bedeutet, dass wir memorieren, dass wir etwas auswendig lernen. Also das, was ganz, ganz eingeschränkt ist. Wenn wir heute von Erinnern sprechen, denkt jeder an seine eigene Biografie oder irgendwas anderes. Aber nicht daran, dass man bestimmte Dinge auswendig lernen muss. Das war ja früher im alten Rom eine ganz wichtige Sache. Aber das ist ja mit dem Schulunterricht auch schon weitgehend abgeschafft worden. Also wir haben heute keine Gedächtniskunst in diesem Sinne überhaupt mehr.
Ja, während eben die Wies, die Gedächtniskraft, etwas ganz anderes ist. Und das musste man damals, also 80er Jahre, erst mal unterscheiden, erst mal klar kriegen.
Ja.
Und welche Rolle die Erinnerung in einer Nation spielt, die sich ihrer Identität vergewissern muss, gewisses Mal auch neu erfinden muss. Das war eben die Situation im frühen Judentum und es war aber auch die Situation des Deutschlands nach der Nazi-Zeit, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das war ein Prozess, der lange dauerte und der nun eben in etwas mündete, was man heute Erinnerungskultur nennt.
Kann man denn sagen, dass Ihre Arbeit damals an einer Theorie des kulturellen Gedächtnisses sich auch gegen einfach Geschichtswissenschaft als solche gerichtet hat oder ist das übertrieben? Also Geschichte versus Gedächtnis, ja, kulturelles Gedächtnis.
Ja, also ja, das stimmt allemal. Der Begriff der Erinnerung wurde anfangs immer History versus Memory, Geschichte versus Gedächtnis polarisiert. Das war dann eine ungute Unterscheidung, weil sie viel zu platt war. Die auch die Geschichtswissenschaft braucht Erinnerung. Und beruht auf ihr. Und die Erinnerung selber, das Gedächtnis, braucht auch die Geschichtswissenschaft. Also das sind komplementäre Zugänge zur Vergangenheit, würde ich sagen. Aber es hat auch eine schlechte Rolle gespielt, weil die Geschichtswissenschaft sich sehr lange als Monopolist in Sachen Vergangenheit gesehen hat und sehr ungern wahrgenommen hat, dass sich da Leute reinschleichen in ihr Gebiet, die eigentlich nicht ausgewiesen sind und die ganz andere Sachen machen, die sie eigentlich auch verdammen. Und was damals verdammt wurde, und wir haben da sehr, sehr viel Gegenwind bekommen und es gibt immer noch Historiker, die das verteufeln, was wir machen, war, dass man Erinnern und Identität zusammenbringt. Denn Identität war eine No-Go-Area. Da durfte man überhaupt nicht hin. Das war ausgeschlossen und tabu. Das war ein ganz schlimmer Begriff. Der war den Rechten vielleicht überlassen. So sah man das damals. Identität war ein Begriff, der nicht zulässig war.
Also kollektive Identität.
Ja, individuelle schon. Aber das ist die kollektive Identität. Also wir haben hier praktisch ein neues Begriffspaar aufgemacht zwischen Erinnern, Identität und Kultur. Indem wir da von kulturellem Gedächtnis sprechen. Und damit.
Eine Vokabelfrage noch, vielleicht eine letzte Vokabelfrage noch. Wie verhält sich Gedächtnis zu Erinnern? Ist Erinnern das, was das Gedächtnis tut?
Gedächtnis ist der Überbegriff für zwei Dinge, die das Gedächtnis tut. Und das ist Erinnern und Vergessen. Also wenn wir Gedächtnis sagen, meinen wir eigentlich immer Erinnern und Vergessen. Und es ist ganz wichtig, dass wir es vergessen, nicht vergessen. Aber dieser Begriff eben, und das ist sehr interessant, auch wieder, wenn wir Gegenwart lesen. Manchmal kann man die Gegenwart erst 20 Jahre später lesen. Und das war jetzt die Gegenwart der 80er Jahre, als wir diese Ideen gemeinsam entwickelten. Da war es gab es nicht nur nicht, sondern es gab einen großen Widerstand dagegen. Und der kam von den Geschichtswissenschaften. Und die hatten sozusagen das Terrain bestellt und die hatten auch die Begriffe alle festgelegt. Und diese Begriffe tauchten bei ihnen nicht auf. Das sieht man auch in dem historischen Wörterbuch der Grundbegriffe, die Koselleck zum Beispiel, der große Papst, den wir endlos verehren, auch aufgelistet hat. Da kommt in diesen 150 Begriffen, kommt das Wort Erinnerung oder Gedächtnis nicht vor. Es kommt auch das Wort Identität nicht vor. Und das Wort Kultur kommt nur Zivilisation, Kultur vor. Diese Begriffe wurden damals umgefüllt, kann man sagen. So wie Flaschen, die ausgekippt wurden und da kam ein neuer Inhalt rein. Und die Komposition dieser verschiedenen Flaschen führte dazu, dass auch ein ganz neues Fachgebiet eröffnet wurde, das wir heute Kulturwissenschaften nennen. Das heißt, es gab einen richtigen Bruch und einen Übergang und das musste sich erstmal durchsetzen, was ziemlich lange gedauert hat. Und es hat dann überraschenderweise eben nicht nur in Deutschland sich entwickelt, sondern hat dann überall auf der Welt angefangen, seine Wurzeln zu schlagen oder sind die Ideen versprengt und angewachsen und haben sich anders entwickelt. Und inzwischen gibt es eine Memory Studies Associations auf der ganzen Welt. Also es ist zu einem globalen Forschungsthema geworden. Und damit haben wir natürlich inzwischen nichts mehr zu tun. Er hat sich so selbstständig, vielseitig entwickelt. Ich meine, wir haben da einen kleinen Strang, der sich da durchhält. Aber es hat sich als Gebilde extrem entwickelt und verändert.
Ja, stimmt. Also die wissenschaftlichen Rangeleien oder Auseinandersetzungen über das kulturelle Gedächtnis sind jetzt im Augenblick vielleicht nicht mehr ganz so vorne oder explizit. Wohl aber vielleicht Kämpfe um sowas wie Erinnerungskultur oder Identität, die sind ja allgegenwärtig und zwar nicht nur in der Universität da auch, aber auch im öffentlichen Raum. Wenn Sie da das Feld so sondieren, Erinnerungskultur oder aber auch Kämpfe um Identität, was ist denn aus Ihrer Sicht da so brennender Auseinandersetzung oder eine brennende Auseinandersetzung, in die sie möglicherweise auch sich engagieren würden?
Also zum Beispiel diese unsägliche Rede von dem Islam, der zu Deutschland gehört oder nicht gehört. Da geht es um Identität.
Ja.
Was gehört zu Deutschland? Ja, ist das ein Immunsystem, das Fremdkörper abstößt? Also für mich wäre es ein Schreckensbild, die Vorstellung, in einem christlichen Staat zu wohnen, wo Nichtchristen Bürger zweiter Klasse sind. Ja, das ist der Fall etwa in Israel. Da sind Nichtjuden Bürger zweiter Klasse. Das ist ein jüdischer Staat. Dann gibt es genug islamische Staaten, in denen eben Christen und andere Nicht-Muslime Bürger zweiter Klasse sind, besondere Steuern zahlen müssen, Verfolgung erdulden müssen. Also das wollen wir hier nicht. Und ich meine überhaupt, dass die Rolle einer Staatsreligion die Religion am schlechtesten bekommt. Das sollte es eigentlich nicht geben.
Dem Staat und der Religion.
Und vor allen Dingen der Religion, ja. Also was der Religion am besten bekommt, ist Diaspora. Was sie am schlechtesten bekommt, was auch dem Christentum nicht gut bekommen ist, ist die Rolle der Staatsreligion. Insofern ist das gar kein Thema. Deutschland sollte ein Land sein, ein Staat sein, in dem die Frage, ob der Islam dazugehört oder nicht dazugehört, gar kein Thema ist. Selbstverständlich. Ich meine, das ist ein säkularer Staat, der alle möglichen Religionen beherbergt, beheimatet. Mich hat tief beeindruckt, was etwa Gandhi zu diesem Problem gesagt hat. Also Gandhi in Indien lebte und wirkte ja in der Zeit der britischen Kolonialisierung und führte einen gewaltfreien Kampf gegen die Kolonialmacht und strebte natürlich ein unabhängiges Indien an. Aber er lebte auch in einem Land, in dem es zwei Religionen gab und Reste von Buddhismus, man könnte sagen drei Religionen. Und er strebte einen unabhängigen Staat an, in dem Hinduismus und Islam friedlich nebeneinander wohnen können sollten. Und entwickelte dabei einen Begriff, der mich tief beeindruckt hat, den ich auch viel benutzt habe. Und das ist eine Unterscheidung zwischen Religion mit kleinem R und Religion mit großem R. Ja? Religion mit kleinem R, das sind die konkreten Religionen, wie im Hinduismus und Islam, die er friedlich koexistierend unterbringen wollte in seinem unabhängigen Indien. Und Religion mit großem R, das ist etwas, was wir jetzt unter Menschenrechte verstehen würden. Ja? Also es ist eine Ethik des Zusammenlebens, die als solche keinen kultischen und keinen in dem Sinne religiösen Charakter hat, aber allen Religionen übergeordnet sein muss, um eben Religionskonflikte ausschließen zu können. Das ist eine wunderbare Lösung. Man muss da unterscheiden, man muss eine zweite Ebene einfügen. Die kann man ruhig Religion nennen. Das ist halt doch eine ziemlich säkulare Religion. Aber was man finden muss, ist eine Ordnung, die erstens allgemein verbindlich ist und zweitens neutral genau gegenüber konkreten Religionen.
Man könnte bei diesem Religion mit R...
Das ist die Religio Duplex?
Ja, ja. Genau, bei dieser Religion mit großem R auch von dem Rahmen sprechen, auf den man sich einigt. Und das ist ein zivilgesellschaftlicher Rahmen im Grunde und ein demokratischer Rahmen, der eben Vielheit stützt, sichert, verteidigt.
Aber das ist ja nicht nur vereinbar mit dem Grundgesetz, sondern man könnte ja auch sagen, eigentlich ist der Rahmen ja so gedacht sogar hier, oder? Ja. Oder was
das ist der Rahmen, genau. Ja, das genau. ist der Rahmen und dieser Rahmen hat in dem Falle eben auch ermöglichenden und gründenden Charakter. Auf diesen Rahmen kommt man immer wieder zurück. Ja. Und diesen Rahmen können wir auch nicht verändern, den können wir nicht absetzen. Er ist insofern ja erweitert, als er den Platz bietet. Aber immer unter der Voraussetzung, dass die Religion dann mit einem kleinen R geschrieben wird und eine andere neben sich duldet. Und dieses Identitätsproblem haben wir ja im Moment ganz akut, weil sich in Deutschland gerade das nationale Wir sehr stark verändert in der Zusammensetzung. Und die Frage ist, das Wort Zusammenhalt tauchte ja auch in der Regierungserklärung, ich weiß nicht, 7-mal auf oder so, wie das gehen kann, dass wir innerhalb dieses Rahmens zusammen auch friedlich existieren können. Diese neue Identitätsfrage setzt voraus, dass wir diese deutsche Identität auch neu begreifen und neu zusammensetzen können. Da ist für meine Begriffe ganz wichtig, dass sich dieses Gedächtnis der Nation, über das wir gesprochen haben, und die Erinnerungskultur auch weitet und auf diese neuen Verhältnisse einstellt, indem nun, auf der einen Seite ist davon die Rede, dass die Neuankömmlinge müssen jetzt auch in die Holocaust-Kultur mit einbezogen werden. Auf der anderen Seite muss aber auch das, was sie mitbringen, Teil dieser deutschen Erinnerungskultur werden. Denn man kann sagen, dass nur wenn wir diese Geschichten auch hören und auch anerkennen, gibt es die Möglichkeit des Dazugehörens. Also ja. Hören und Dazugehören hängt irgendwie zusammen. Und deswegen finde ich das Projekt sehr interessant, was gerade am Haus der Kulturen der Welt aufgebaut wird. So ein großes Oral History Archiv für diese neuen Geschichten. Also die Geschichten derer, die ankommen und hier Fuß fassen und die Teil der Gesellschaft werden, dass sie auch einen Platz finden.
Aber vielleicht ist das ja für die deutsche Mehrheitsgesellschaft so enorm schwierig, sowas zu akzeptieren oder in Gang zu bringen, wie den Neuankömmlingen, wie Sie sie nennen, zuzuhören. Und vielleicht ist dieser Streit, den Sie, Jan Assmann, gerade erwähnt haben, über den Islam, ob er dazugehört oder nicht, dafür ein Symptom. Ich ringe noch immer mit einer Erklärung dafür, dass überhaupt Politiker einerseits sagen können, der Islam gehört nicht zu Deutschland, und andere Politiker derselben Partei sagen, der Islam gehört sehr wohl zu Deutschland. Und beide Seiten würden in zweiten und dritten Sätzen wieder ganz ähnliche Sachen sagen. Also die Leute, die sagen, der Islam gehöre zu Deutschland, die Kanzlerin zum Beispiel, würde ja auch den muslimischen Mitbürgern etwas abverlangen. Und die Leute, die sagen, dass der Islam auf keinen Fall zu Deutschland gehört, die würden ja auch zugestehen, dass muslimische Staatsbürger existieren und da sind. Also irgendwie ist das eine derart absurde Kommunikation zum Teil, dass ich immer noch versuche zu verstehen, was sie mir sagen will.
Ich glaube, das ist keine Argumentation mehr, sondern Stimmungsmache. Ja. Also der Satz hat ja nur den Charakter eines Hammerschlags, sagen wir mal. Daraus ist auch sehr schwer, einen Dialog herzustellen. Es sind eigentlich Plattitüden, die ausgetauscht werden, und man kommt auch keinen Schritt weiter. Also das ist eigentlich nur ein Bremsblock.
Ihre Beobachtung aus dem Haus der Kulturen der Welt mit der Oral History von Neuankömmlingen und so, das würde möglicherweise, so habe ich Sie jetzt auch verstanden, doch auch das Selbstbild der Deutschen ein bisschen verändern, oder das kollektive Wir müsse in Bewegung geraten. Warum tut sich denn die deutsche Gesellschaft damit so schwer? Oder zugespitzter gefragt noch, warum gibt es für die koloniale Vergangenheit, die auch Deutschland hat, so wenig Raum im kollektiven Gedächtnis, in der Erinnerungskultur?
Das ist ein Problem, was im Moment ganz Europa betrifft. Und da kann man wieder sagen, dass die Nationen nicht alleine stehen, sondern auch wirklich in einer Konstellation mit den anderen Nationen sich befinden. Europa hat eine koloniale Vergangenheit, und diese Geschichte steckt immer noch, ich würde sagen, in der Pipeline. Sie wartet noch darauf, dass sie einen Platz bekommt, einen Korridor, wie Sie es auch nannten, um in den Medien und auch in der Öffentlichkeit und dann aber auch im Gedächtnis der Bewohner der verschiedenen Länder anzukommen. Ich würde sagen, wir sind genau an dem Punkt, wo sich hier etwas zu bewegen anfängt. Also von Macron haben wir ja schon gehört, dass er öffentlich die Verbrechen des Kolonialismus angeprangert hat und
schon im Wahlkampf
diese Terminologie schon gewählt hat, um zu zeigen, ich bin bereit, hier weitere Schritte zu machen. Und die Museen sind auch schon in Bewegung geraten und sind bereit, Dinge auszutauschen oder Objekte wandern zu lassen. Wir haben hier in Berlin das Humboldt-Forum. Die Frage ist, ob dieses Humboldt-Forum sozusagen eingeschlossen bleibt in das Schloss, in dem es ist, sozusagen symbolisch in einem preußischen Schloss verharren wird, oder ob es wirklich zu einem Forum wird, das heißt zu einer öffentlichen Bühne, also mehr so Haus der Kulturen der Welt mäßig, wo wirklich etwas von dieser Vielheit der Beziehungen und Beziehungsgeschichten auch sichtbar wird, sichtbar, zugänglich wird und für die gesamte Bevölkerung auch wahrnehmbar, in dem Sinne, dass das jetzt nicht ein akademisches Projekt bleibt, wie viele Museen es ja auch sind, sondern dass da auch etwas passiert, was vielleicht mit der Rückholung dieser Geschichte zu tun haben könnte.
Sie haben nicht nur jeweils bewundernswerte wissenschaftliche Karrieren vorzuweisen, Sie haben wir jetzt auch drüber gesprochen, haben wir gehört, auch gemeinsame Forschungsarbeit geleistet, gar nicht so wenig, also ein Großteil. Also es gibt so drei wissenschaftliche Karrieren eigentlich, die Sie beide vorgelegt haben. Und Sie sind Eltern von 5 Kindern. So, ich als Generation jüngerer Mensch frage mich, wie man das alles hinkriegen kann. Wenn Sie wollen, können Sie gerne was dazu sagen. Was mich vor allem aber interessiert, auch Ihre Kinder denken, reden mit Ihnen, arbeiten zum Teil ja auch kulturell. Haben die Gespräche mit Ihren Kindern, neue Generationen, Generationen nach Ihnen, bringen die Sie auf neue Ideen, auf neue Gedanken in Ihrer eigenen Arbeit? Und wenn ja, wohin?
Also das muss ich unbedingt bejahen. Erstmal würde ich sagen, diese 5 Kinder sind nicht nur ein Glück, sondern sie sind auch ein Segen. Was wir von ihnen gelernt haben, können wir gar nicht ausdrücken. Es ist wirklich die Kommunikation mit dieser nächsten Generation, die übrigens jetzt gar nicht in unsere Fächer hinein unbedingt sich entwickelt, sondern andere Dinge tut, wie Bilder, Filme machen und so weiter. Diese Generation ist für uns immer so der Testcase, wie geht's denn jetzt weiter? Wie denkt man weiter? Und das ist für uns beglückend, zu sehen, wie wir über unsere Generationengrenze hinweg, ich denke an die armen 68er, die mit ihren Eltern sozusagen gar nicht zurande kamen. Also wir haben das Glück, uns mit ihnen auszutauschen und täglich unendlich von ihnen zu lernen.
Ich glaube, eine Ihrer Töchter ist Anglistin wie Sie. Ich vermute jetzt mal, ich weiß das nicht, niemand ist Ägyptologe geworden. Gibt es dennoch, Jan Assmann, so Gespräche mit Ihren Kindern, die Ihren Blick so sehr verändern oder so sehr beeinflussen einfach, dass das auch Folgen hat für Ihre Arbeit?
Also wahrscheinlich bin ich nicht so leicht belehrbar. Also meine Kinder haben mir die Augen geöffnet für Film, Filmkunst, ja. Also 4 von denen machen hauptberuflich, arbeiten sie mit Film. Und ansonsten, wir sprachen ja von Gegenwartlesen, ja. Da sind meine Kinder eine enorme Lesehilfe, ja, eine Art Brille. Also ich habe es ja nun wirklich mit der fernsten Vergangenheit zu tun und wäre sehr viel weltfremder, hätte ich nicht die Kinder, die mich immer ständig aufmerksam machen, was um mich herum vorgeht. Also wir waren zum Beispiel vor 20 Jahren einmal ein Jahr in Kalifornien, ja, in Santa Monica, also Los Angeles. Und ich hätte von der Szene ohne meine Kinder gar nichts mitbekommen. Also Sunset Boulevard und diese Filmstudios dann in unserer unmittelbaren Nähe und ständig werden da irgendwelche Filme gezeigt. Das alles wäre an mir vorbeigegangen. Ich hätte meine Bücher geschrieben, nämlich meine Welt vergraben. Also für mich sind die Kinder gewissermaßen auch Antennen, ja, oder eine Art Erdung, dass man da nicht den Boden verliert und die Zeit, in der man lebt. Also wie gesagt, das ist immer eine Lesehilfe für die Gegenwart.
Das ist nicht das Schlechteste. Jan Assmann, Aleida Assmann, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank Ihnen. Ja.